Warum glauben ausgerechnet die Deutschen, dass die Amerikaner mit ihnen als einzigen auf der Welt nur Gutes vorhaben? Und das sind alles Fragen, die ich mir selber stelle, an denen ich verzweifle. Das ist eine Generation, die mit Twitter groß geworden ist, eine Politikergeneration, die so ein Marketingverhältnis zur Politik haben. In der Biden-Administration, die sagen, wir können Nuklearkrieg überleben. Man muss sich klar machen, was das bedeutet. Nuklearkrieg ist das, was da übrig bleibt. Was aus den Bunkern kriecht, wird ein absolut totalitärer Staat sein. Die Leute, die Atomtests mitgemacht haben, lässt niemand ohne Traumatisierung zurück. Und diese Frau, gibt es ein Foto von ihr mit einem Maschinengewehr, nicht mit einer Kalaschnikow, mit einem Maschinengewehr und einer Hakenkreuz-Kriegsfahne im Hintergrund. Sie mit einem Reichsadler-Hakenkreuz-T-Shirt, wie sie den Hitlergruß ausführt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, es reicht, ich brauche nicht mehr.
Gegen den Strom. Zur Person.
Hallo bei Gegen den Strom. Mein heutiger Gast ist Journalist, aber kein Lohnschreiber. Er hat weltweit gearbeitet, er hat Fernsehdokumentationen gemacht, fürs Radio war er tätig, er hat Artikel geschrieben, Magazinbeiträge, er war im Ausland tätig, er war in Großbritannien, in Skandinavien hat er Affären, Skandale aufgedeckt, er hat für australische Sender gearbeitet, er ist ein wenig rumgekommen in seinem Leben. Willkommen, Dirk Puhlmann.
Vielen Dank.
Wir lesen Sätze wie, die Russen werden immer unser Feind sein, wir führen einen Krieg gegen Russland, Frieden gibt es nur auf dem Friedhof. Wir legen uns offensichtlich mit der stärksten Atommacht an. Sind die politischen Funktionseliten apokalypseblind geworden?
Ja.
Warum?
Weil sie selbst auf die massiven Warnungen, die es gegeben hat, von denen wir gerade erfahren haben von Scott Ritter, der das erzählt hat, dass als die Keir Starmer mit einem roten Köfferchen ankam in den USA, in dem der Plan drin war, dass man die Storm Shadow, also ein Cruise Missile mit einer großen Reichweite und auch die Attack-MS-Raketen, die dann mit Unterstützung der Briten und Amerikaner hätten abgefeuert werden müssen, weil das die Ukrainer nicht alleine können, tief in russisches Gebiet reinschießen sollte, dass man da für sorgen sollte, dass das geht. Das war ja auch, wir wissen, März, etc. Die Dracula-Darstellerin, ich habe den Namen gerade verdrängt, unsere FDP-Frau, die, mein Gott, wie heißt sie jetzt, ja?
Agnes Strack-Zimmermann.
Strack-Zimmermann, ja. Ich weigere mich, mir diesen Namen zu merken. Aber auch die hat ja entsprechend agiert. Also das heißt, das wurde vorgeschlagen, dass das möglich ist. Und Scott Ritter hat uns erzählt, dass er den russischen Botschafter getroffen hat, der kreidebleich gewesen sei und sogar gezittert habe. Und der hat gefragt, was los war. Und der hat gesagt, er hat im Auftrag des sowjetischen Außenministeriums und der russischen Außenministeriums und der russischen Regierung, also sozusagen eigentlich eine Wiederkehr der sowjetischen Zeit, kann man sagen, in der Konfrontation, so stark wie nie zuvor, dass gesagt wurde, wenn das stattfindet, wird die Antwort darauf nuklear sein und sie wird in Washington stattfinden. Das hat er durchgegeben. Und es hat dazu geführt, dass diese Entscheidung, das war noch Biden-Regierung, nicht durchgeführt wurde. Also das heißt, es gab keine Freigabe für die Attack-MS und Storm Shadow. In diesem Bereich bewegen wir uns jetzt. Die CIA hatte angegeben, dass im letzten Jahr war das, 2024 Mitte ungefähr, dass die Wahrscheinlichkeit eines Atomkrieges bei 50% liegt nach Angesicht der CIA. Da sind wir auch mittlerweile. Und wir haben stattdessen Leute wie Florence Gaub in den sozusagen gut aussehend, 45 Jahre, rote Haare, optisch ansprechend und erzählt uns, das Schlimmste an den Nuklearwaffen ist, dass wir Angst vor ihnen haben. Das ist die Antwort auf diese Situation und wir waren noch nie so kurz davor. Die Atomkriegsuhr der Vereinigung der amerikanischen Wissenschaftler ist jetzt auf 89 Sekunden, glaube ich, vor dem Atomkrieg. Und es wird weiter eskaliert. Also es ist tatsächlich, es ist nicht übertrieben, das zu sagen. Es wird in einer Weise damit umgegangen, die es im Kalten Krieg so nicht gab. Die Verantwortungslosigkeit war nicht so stark.
Nun hat ein russischer Politikwissenschaftler, Sergei Karaganov, dessen Stimme nach eigenen Angaben auch im Kreml gehört wird, geschrieben, wenn der Westen vergessen haben sollte, wie der Weg zur Hölle aussieht. Wir können Ihnen das zeigen.
Scott Ritter hat ja das Buch Highway to Hell, heißt das. Ja. Also Karaganov hat ja mehrfach gesagt, dass es darum ginge, dem Westen wieder klarzumachen, dass das gefährlich ist. Und ich habe das als fast obszön betrachtet, als ich das erste Mal von ihm gelesen habe. Und man muss dann sagen, es ist aber eine Reaktion auf die Einschätzung, die uns auch Scott Ritter dargelegt hat, dass in der Biden-Regierung, das ist ein Unterschied zur Trump-Regierung, die ist da nicht so wahnsinnig wie die Biden-Regierung, muss man sich erstaunt klar machen, ja, dass die Biden-Regierung der Ansicht war, dass man einen Atomkrieg von der amerikanischen Seite her gewinnen könne. Das sind eigentlich Vorstellungen, die wir noch aus der Kuba-Krise kennen, wo die Amerikaner der Meinung waren, die amerikanischen Militärs, die ja unbedingt einen Krieg wollten mit Kuba, mit der Sowjetunion und der Meinung waren, den werden wir gewinnen. Und man noch nicht wusste, dass der nukleare Winter wieder beschaffen sein würde. Also eine Art von Leichtfertigkeit, mit diesem Thema umzugehen, wo wir alle denken, das ist ganz gefährlich und die Supermächte sind da verantwortungsbewusst und man schreckt davor zurück. Man will ja eigentlich verhindern, dass es Krieg gibt. Und wir sind mit ganz anderen Leuten mittlerweile unterwegs. Deswegen die Eingangsfrage, dazu ein klares Ja.
Woher kommt denn diese Leichtfertigkeit? Ist das ein kognitives Problem, ein emotionales Problem oder beides?
Wahrscheinlich beides. Ich rätsel herum, weil wir haben, wird dir jetzt nicht anders gehen. Ja? Wenn man dran denkt, dann denk an die Zeit 70er Jahre, Entspannungspolitik, Willy Brandt, Egon Bahr, Olof Palme, also das ist, und dann Gorbatschow, also sozusagen als Wendeperson. Dann denkt man, man hat das Ganze hinter sich gelassen. Also auch diese Uhr, von der ich redete, also die Atomkriegsuhr stand damals ja auf 17 Minuten, glaube ich. Also die längste Zeit, 17 Minuten vor dem Atomkrieg, jetzt 89 Sekunden. Das war die längste Zeit, die es überhaupt jemals gab. Man dachte, das Thema ist durch. Also wir kommen nie wieder in so eine Situation. Und ich glaube, man muss sagen, das ist der Überlegenheitswahn, die Hybris des Westens. Das ist meine Definition, woran das liegt. Und es liegt daran, dass unsere westlichen Eliten, auch die Eliten in Deutschland, alle transatlantisch ausgebildet und sozusagen durchgehirn gewaschen sind. Ja?
Wieso?
Brain Washington.
Wieso sind die denn transatlantisch ausgebildet?
Naja, weil man, wenn man an der Uni ist, ich kenne das aus meiner eigenen Zeit noch, die natürlich jetzt sehr, sehr lange her ist, ja. Aber wenn man ein Stipendium oder ein Gastaufenthalt oder ein Austausch mit einer anderen Uni hatte, dann war das ja nicht Moskau. Und das war damals logischerweise, es war auch nicht Peking. Peking war ja noch, China war ja unwichtig. Es war aber auch nicht Indien. Es war überhaupt, es war nicht mal Melbourne, Australien. Es war nichts, was alle Kanäle, also wenn man das darstellen würde, in der Dicke der Kommunikationskanäle hätte es einen beindicken Kanal in Richtung USA gegeben, dann noch ein bisschen England und dann vielleicht ein paar europäische, etwas Frankreich auch in Deutschland durch diese Verbindung nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das war's. Also beindick und alles andere ist fingerdick oder haardünn.
Kann man sagen, dass der Zugang zur Macht in Deutschland über transatlantische Organisationen und Netzwerke läuft?
Oder? Ausschließlich. Also wir wissen das ja auch aus der Studie über die Chefredakteure von Zeitungen und in den Rundfunkanstalten, dass sie alle 2 bis 3 Mitgliedschaften in American Enterprise Institute, German Marshall Fund, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations. Ja. Ich habe 2014, hat mir jemand angeboten, Fotos von rechtsradikalen Ukrainern, also die diese ganze Mannschaft da, Pravi Sektor und der Mensch, der, wie hieß, eine sozialnationale Bewegung, also Nazi, richtige Nazi-Denke, nicht Faschisten einfach, sondern Nazis mit biologistischen Vorstellungen und so weiter. Und die waren eingeladen beim German Marshall Fund. da waren lauter Fotos und da Leute kannte ich zum Teil ja nicht, musste dann identifizieren. Was ist denn da los? Warum holt man sich denn diese ganzen Ultrarechten und Neonazis? Warum beim German Marshall Fund, ist ja damals von Willy Brandt sogar ins Leben gerufen worden, das waren ja so Gehorsamkeitsübungen, den Amerikanern zu zeigen, dass man zwar eine eigenständige Außenpolitik, eine Entspannungspolitik anstrebt, aber trotzdem ein Verbündeter bleibt. Also aus eigenem Überlebensinteresse. Aber, ja, also das, was zum Teufel ist das, dass so etwas ermöglicht? Das war vor dem Maidan. Das war nicht im Maidan, das war vor dem Maidan. Das heißt, da wurde vorbereitet. Deswegen die Frage von mir, was zum Teufel ist da los? Ja, weil ich es nicht einordnen konnte. Aber da ist diese ganze Geschichte des Putsches auf dem Maidan ist vorbereitet worden.
Sie sagen, der Putsch auf dem Maidan 2014 im Februar sei vorbereitet worden. Gibt es eine Kumpanei westlicher und deutscher Eliten mit ukrainischen Faschisten, mit dem Faschismus allgemein?
Würde ich nun klar ja sagen. Ja, ich meine, ich habe mich ja unwissend, kann man sagen, als ich angefangen habe mit meinen Dokus, ich habe eine gemacht hinter den feindlichen Linien, da habe ich Wassil Kuk interviewt, also den Stellvertreter von Bandera, der noch lebte. Der war steinalt und das Interview habe ich vor kurzem nochmal angeguckt. Ich habe das, als ich es damals geführt habe, nicht richtig verstanden. Er hat zum Beispiel gesagt, wir haben uns Gedanken gemacht, wäre nicht automatisch das Existieren einer unabhängigen Ukraine gleichbedeutend mit dem mit der Zerstörung der Sowjetunion. Und ich habe so gedacht, okay, sozusagen, das ist dieselben Ideen, die heute ventiliert werden. Also das heißt, die Sowjetunion zu zerschlagen. Und wenn ich diese Sachen lese, ich habe gelesen damals die Planung Aerodynamic, das war das Zusammenkratzen dieser ganzen Nazis, Kriegsverbrecher, die geholt wurden, um Rollback hieß das bei den Amerikanern, also die Sowjetunion zu bekämpfen und die angeschlossenen Staaten zu bekämpfen, sind Agenten reingeflogen worden, die dann abgeworfen wurden. Das hat stattgefunden. Dann haben die Briten, also die Amerikaner haben ja nicht mit Bandera zusammenarbeiten wollen, was dann der BND, der war ja in München, ja, war ja da sozusagen die Ausbildungsstätten für die waren im Bayern für die Agenten.
Und Bandera war ein ukrainischer Faschistenführer.
Ein Massenmörder. Also das heißt, wenn man jetzt mit Polen redet, in den Polen sind ja haufenweise ethnische Polen und Juden umgebracht worden in diesem Gebiet von diesen Leuten UPA, also von den Bandera-Anhängern. Das ist eine Figur, die in Russland größte Verachtung genießt. Ja? Als ich 1999 das erste Mal in Russland war, um Interviews zu machen für eine Doku für die ARD war das, da hatte mir der Kameramann, mit dem ich drehte, der redete immer davon mit Bandera und dass die Deutschen ja BND, Gehlen, Bandera, diese Verbindung. Bandera wurde in München mit einer Zyankale-Pistole vom KGB ermordet. Da haben wir drüber geredet, das kannte ich. Und dann sagte er aber, was da alles vorher war. Er hat gesagt, weißt du eigentlich, wer Bandera ist? Und dann habe ich sozusagen eine kleine Vorlesung bekommen. Und für die Russen, für die Sowjets und für die Russen, Sowjet-Russen, könnte man sagen, also für die Sowjetunion und dann das war ja damals schon Russland, wo ich war, war das extrem wichtig. Das war der Tiefpunkt sozusagen. Das waren die Faschisten. Das war ja das, was sie in ihrer eigenen Darstellung am schärfsten bekämpft haben. Also das heißt die faschistische Ideologie. Und das möchte ich auch nochmal sagen. Ich habe mich dann ja später zum Beispiel mit Weißrussland beschäftigt, wo 33% der Bevölkerung von uns ermordet wurden. Es sind insgesamt, das wissen ja viele, 27 Millionen Russen, aber davon mehr als die Hälfte Zivilisten. Das ist ein massiver Genozid und wir benehmen uns, man vergleiche das, solche Sätze wie von Wadefuhl, der Russe wird immer der Feind sein oder so ähnlich, ja, hat er ja gesagt. Man vergleicht, stellen wir uns mal vor, wenn man sagen würde, ja, der jüdische Israeli wird immer unser Feind sein. Also was da los wäre, die politische Lebenserwartung wäre in Sekunden zu bemessen. Und solche Sätze kommen den Leuten über die Lippen. Das ist eine Art von, daran kann man sehen, dass diese Beschäftigung mit dem Zweiten Weltkrieg keine moralische ist. Es ist eine von politischen, utilitaristischen Machtverhältnissen geprägte, ritualisierte Kommunikation zum Massenmord an den Juden. Und man lässt den Massenmord an den slawischen Völkern, an den Russen aus. Den Generalplan Ost kennt kaum jemand. Der Mann, der ihn geschrieben hat, war an der Uni in Berlin, damals Kaiser Wilhelm, später Der war dann, danach war er an der Uni in Hannover, war wieder für Regionalplanung, ist nie zur Verantwortung gezogen worden. Und die Uni hat sich das erste Mal damit 2022 beschäftigt, dass der Mann, der diese Planung für 30 Millionen Tote, ja, in diesen besetzten Gebieten, dass der bei ihnen an der Uni war. Das ist alles, das läuft so nebenher. Und ich war bei einer Veranstaltung, da ging es um den Massenmord an den Weißrussen. Und dann wurde, denn bei dieser Veranstaltung wurde sofort geredet über den brutalen, unprovozierten Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine. Und ich habe mir dann auch wieder vorgestellt, wie wäre das denn, wenn man jetzt eine Veranstaltung macht zum Massenmord an den Juden, würde dann sofort über den Genozid in Gaza geredet werden müssen bei der gleichen Veranstaltung. Wir haben da vollkommen verdrehte Positionen zu. Das geht mir nicht darum, dass das der Massenmord an den Juden relativiert werden soll. Mir geht es aber darum, dass der Massenmord an den Russen und an den Ostvölkern, also Polen, alles, was da in den besetzten Gebieten war, vollkommen anders angesehen werden müsste, wenn es um Ethik ginge, wenn es um ein Erschrecken über den Genozid, wenn es um eine Erinnerung an die Verbrechen ginge. Wir müssten genauso vorsichtig mit diesen Menschen heute sein, wie wir heute vorsichtig sind mit Israel.
Wenn wir einmal auf die Geschichte westlicher, westeuropäischer Eliten auch blicken, so hat Napoleon versucht, 1812 die Kontinentalblockade, Sanktionen durchzusetzen gegen Russen, die sich nicht daran gehalten haben.
Ja.
Das ist gescheitert. Wir hatten den Krimkrieg der Briten gegen das Zarenreich.
Um die geopolitische
Natürlich,
Krim.
Die Krim als geopolitischer zentraler Angelpunkt.
Ja.
Churchill hatte während des Ersten Weltkrieges sein Gallipoli, eine Aktion, die vollständig gescheitert ist. Wir hatten natürlich die Kriegserklärung des Deutschen Reiches gegen das Zarenreich, der erste Griff nach der Weltmacht. Wir hatten den Vernichtungskrieg der Wehrmacht gegen die Sowjetunion. Jetzt droht ein neuer Krieg. Welches Problem haben westliche Eliten mit Russland?
Das ist eine extrem gute Frage, die ich tatsächlich auch versucht habe, mit Leuten in Großbritannien, die ich kenne, zu besprechen. Ich habe gesagt, was ist eigentlich, wenn man so sagt, der deutsche oder preußische Militarismus ist die Ursache für diese sozusagen deutsche Massenmordgeschichte, was ich so an der Uni oder in der Schule schon gehört habe. Und ich so, was ist denn euer Problem mit Russland eigentlich? Also was hat euch Russland denn getan? Ja, warum ist England so absolut fixiert darauf, dass sie bis heute, der MI6 ist ja in der Ukraine extrem wichtig, dass es nicht ein Nebenakteur ist, ein Hauptakteur. Also England hatte ein volles Watt ab in dieser Hinsicht. Und die Antwort, die ich bekommen habe von meinen englischen Kollegen, ist, wir haben einen Napoleon-Komplex. Jetzt nicht, dass wir versuchen, wie Napoleon eine Seeblockade durchzuführen, die ja nicht funktioniert hat, sondern also klein. Napoleon ist klein und möchte gerne groß, ist sozusagen neidisch auf die großen Leute, muss immer beweisen, dass er der härtere Hund ist. Und so haben die Briten mir gesagt, die jetzt sehr kritisch gegenüber ihrem eigenen imperialen Phantomschmerzen sind, die sie noch empfinden, dass Russland als riesiges Reich, als riesiges Landreich, immer als Konkurrent im Verhältnis zu dieser kleinen Insel Großbritannien, die ja über ihre Seemacht zum Welthegemon geworden ist. Also Russland war ihnen zu groß und irgendwie muss man kaputt kriegen, weil ist eigentlich ein Konkurrent. Übrigens so wie Deutschland ja auch ein Konkurrent wurde dann für Großbritannien. Aber das ging ja auch in zum Beispiel mit den Persen, also mit was heute Iran ist, gibt es ja so Karikaturen. Also das heißt, da ist Russland, der russische Bär, der englische Löwe und dazwischen ist dann so eine persische Männerfigur, ja. Gott beschütze mich vor meinen Freunden, steht da drunter. Also das ist konstant. Es ist konstant. Damals dieser Weg nach Indien, also mit Indien als Kolonialreich, Russland eine Gefahr. Also Russland ist wie eine fixe Idee der Briten. Das ist nicht rational.
Nun gibt es ja eine geopolitische Konstante im Denken der Briten und Amerikaner. Formuliert hat sie der britische Geograf Halford Mackinder 1904. Das ist die sogenannte Heartland-Theorie. Sie besagt in groben Umrissen, wer den eurasischen Raum beherrscht, beherrscht die Welt. Deshalb müssen wir als Seemächte versuchen, den eurasischen Raum zu spalten, um ihn besser beherrschen zu können. Wir müssen verhindern, dass es im eurasischen Raum eine Machtzusammenballung gibt, insbesondere ein Zusammenkommen von deutscher Technik und russischen Mineralien, russischen Bodenschätzen. Gilt diese Theorie fort?
Ja, eindeutig.
Wurde das von den Amerikanern übernommen?
Ja. Also das, wir haben ja, ich hatte mal in Planung, ich hatte da mit Daniele Ganser drüber geredet, ich finde, wir sollten eine Konferenz machen zu diesen wesentlichen geopolitischen Schriften. Das ist eben Mackinder, das ist Spykman, auch nochmal Brzezinski, der ja in das Drehbuch für die Ukraine-Krise geschrieben hat, mit der Fehleinschätzung, dass Russland und China nie zusammenarbeiten werden.
Darf ich da einhaken?
Na klar.
Hat Zbigniew Brzezinski das geschrieben, nachdem die amerikanische Regierung, die Thinktanks diese Strategie entwickelt haben? Oder hat er das entwickelt und danach ist die Regierung ihm gefolgt?
Ich würde sagen, das steht in einer geistigen Kontinuität mit Mackinder. Also wenn Mackinder ist wirklich ist ja nicht lang, so 80 Seiten oder sowas, ja, gibt es in verschiedenen Versionen. Ja. Aber wenn man das gelesen hat, ist schon sehr interessant, ist sozusagen ein großer Wurf, merkt man, ja. Also es geht darum, dass diese asiatische Landmasse, wo ja von Attila und dann die Mongolen, also da kann man schnell hin und her über diese flachen Seiten, da ist nicht viel, was das nicht viele Gebirge, nicht viele Flüsse, ist also sozusagen so eine Art Autobahn für die militärischen Truppen. Er nennt das ja Herzland. Also das ist alles beschrieben. Und dann gibt es eine wichtige Sache, die immer bei uns unterschätzt wird. Das ist Aubrey Thayer Mahan. Den sollte man auch unbedingt mit reinnehmen. Dessen Kernthese ist, dass es keine Weltmacht gegeben hat, die nicht Seemacht gewesen ist. Also von Athen bis die Briten. Die Briten haben die Welt beherrscht mit ihrer Marine, Segelschiffzeit, also ab Trafalgar 1815 bis 1914, 100 Jahre Welthegemon Großbritannien. Und er hat ein Beispiel gemacht, dass zum Beispiel das Osmanische Reich, das nie eine Seemacht gewesen ist, es eben nicht geschafft hat, diesen Supermachtstatus zu erreichen. Während Mackinder eigentlich davon redet, wenn man eine Seemacht ist, muss man auch dieses Herzland haben, eben, ja. Aber das ist immer dieser Gedanke, wie kann ich das der dominante Faktor werden? Und die Amerikaner sind nichts anderes als die haben das als etwas rüpelige Jugendliche übernommen, was die alten bösen Männer des britischen Imperiums. Es gibt ja dieses berühmte Wormode, man nennt uns nicht umsonst das perfide Albion. Ja?
Also ja, dann sagt Winston Churchill 1945, wir haben das falsche Schwein geschlachtet.
Das wird ja gerne in Deutschland. Das ist übrigens, glaube ich, ein wesentlicher Faktor, warum wir in Deutschland überhaupt psychologisch in der Lage sind, diesen Wahnsinn mit Russland, also diese Nichtanerkenntnis der Schuld, also damit zu operieren. Ich erinnere, ich kenne das ja noch sehr gut kenne ich das. Ich war damals gerade bei der Bundeswehr. Das war die Wehrmachtsausstellung. Die ist attackiert worden. Die war unter Beschuss. Es gab wörtlich, es gab Anschläge auf die Wehrmachtsanstellung, also das heißt, das Bild der sauberen Wehrmacht, die ehrenhaft gekämpft hat im Krieg gegen die Sowjetunion, nur die SS war böse, ja, das war das Bild, was fest installiert war. Und das muss man sich klar machen, das war, weil der Generalstabschef, der dann der ungnadig bei Hitler fiel und dann als Kronzeuge in den Nürnberger Prozessen ausgesagt hat, der war dann in den USA mit, ich glaube, 700 deutschen Offizieren und hat die offizielle Geschichtsschreibung des Russlandsfeldzuges gemacht. Und da war eben diese, aus gewissem Eigeninteresse, hat er dargestellt, Wehrmacht war in Ordnung und wir wussten nicht, das ist ein brutaler Vernichtungskrieg. Dass dieser brutale Vernichtungskampf, wir kannten das nicht. Ich sag noch mal ein Beispiel, das hatte ich, als ich in Weißrussland war, waren wir bei der Eröffnung des Museums und die haben Lager für Kinder gehabt, wo sie die Kinder als Blutkonserven genutzt haben, ausgeblutet haben für deutsche Offiziere, die verletzt in den Lagern waren. Das ist ein Tiefpunkt. Das ist ja fast so ein Horrorfilm-Vorstellung, ja. Das hat es tatsächlich gegeben. Das haben sozusagen Deutsche angerichtet in Weißrussland. Hatte ich noch nie gehört. Ich habe dann nachgeguckt und habe gefunden, das wurde im Zusammenhang in der Taz gab es einen Artikel über die Ukraine. Also dieses Gebiet war ja nicht unterteilt damals. Das war ja Sowjetunion. Das ist dort gewesen. Wir kennen das nicht. Und diese Vorstellung, also das Wissen über den Vernichtungskrieg im Osten, die systematische Hungerpolitik. Es gab den Hungerplan. Also das heißt, Lebensmittel aus Weißrussland, aus der Ukraine nach Deutschland schaffen, damit nicht das Gleiche entsteht wie im Ersten Weltkrieg, der sogenannte Steckrübenwinter. Hunger in Deutschland, das wurde von den Nazis betrachtet als eine der Ursachen, warum es die Aufstände, also die Revolutionsaufstände nach direkt Marine am Ende des Ersten Weltkriegs gegeben hat. Das sollte man verhindern. Das heißt, die Bevölkerung versklaven, zur Arbeit nach Deutschland bringen. Weiterer Fehler, den das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg gemacht hatte, haben die ganzen Leute eingezogen, die Bauern, keine landwirtschaftliche Produktion mehr. Das hat man sozusagen mit Sklavenarbeit und mit den Abziehen der Lebensmittel hatte man das im Zweiten Weltkrieg tatsächlich in den Griff gekriegt. Es gab keinen Hunger in Deutschland im Zweiten Weltkrieg, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, unmittelbar danach. Das kennen wir alles nicht. Weil das, wir haben unendlich viel uns damit beschäftigt mit Auschwitz und der Verfolgung der Juden. Und dann wird immer gesagt, wir wissen es nicht und das darf nicht vergessen werden. Aber wir haben uns nie beschäftigt mit dieser, dem Äquivalent der Vernichtung der osteuropäischen slawischen Völker im Rahmen eines Genozids, einer Ideologie. Und ist unser Problem in diesem Umgang. Deswegen funktioniert das.
Wie ordnet sich die frühere deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in die langen Kontinuitäten deutscher Eliten ein, wenn sie in Frankfurt an der Oder sagt, ich stehe hier auf den Schultern meines Großvaters, der auch schon gegen die Russen gekämpft hat?
Ja, genau. Da habe ich aus Skandinavien eine Anfrage gekriegt, ob sie das wirklich gesagt hat. Die konnten das nicht glauben. Also die hat gesagt, wir stehen an der Oder und wir stehen auf den Schultern unserer Großeltern, die ja bereits die Sowjets und die Russen bekämpft haben. Also und das ist einfach Dummheit im Dienst.
Ist das Dummheit im Dienst? Ist das Unkenntnis, Ignoranz? Ist das Unfähigkeit im Denken? Alles. Oder ist das Russophobie? Oder wie läuft das zusammen?
Alles. Das ist alles davon und das Ganze ist unterstützt durch... dass diese Art von Fehlschaltung im Gehirn, die man dort sozusagen verbal hören kann, ist ja keine, die wie jetzt zum Beispiel, wo man beim Thema des Judenmordes sofort weiß, wo die gefährlichen Ecken sind, wo man öffentlich attackiert werden kann, sondern das ist einfach so durchgeredet. Die ist ja nicht bösartig. Die Annalena Baerbock ist ja nicht jemand, der Blut trinken will oder sowas. Aber das ist so eine Art von intellektueller Minderbemitteltheit mit einer Universitätserziehung in England, ja, und da ist so diese Sache übergegangen.
Also ja. In der Soziologie bestimmt man Eliten ja nicht durch ihre geistige Brillanz, sondern durch ihr machtpolitisches Vermögen, durch den Zugang zur Macht. Ist das ein Beispiel dafür?
Unbedingt. Also ich habe.
Wie kommt denn so jemand hoch?
Ich habe das sogar verfolgt. Also ich war ja Mitglied der Grünen und habe den Aufstieg von Annalena Baerbock in den E-Mail-Verkehr des Grünen Landesverbands. Ich war also Potsdam, Mittelmark und Potsdam. Sie war Potsdam, ja. Also das heißt, das war ein Verband. Und ich schwöre, türkischer Ausdruck, ich schwöre, ich habe nie eine E-Mail gelesen von ihr oder ihrem Team, wo ich dachte, boah, das war klug. Sondern es war immer sehr mittelmäßig. Also,
was waren denn das für Mails?
Naja, das war so die Stellungnahmen. Also das heißt, es gibt irgendwelche politischen Themen und dann geben die einzelnen Abgeordneten mit ihren Presseabteilungen, mit ihren Mitarbeitern, geben sie Stellungnahmen dazu ab. Und die sind meistens, also die wurden immer langweiliger. Ja, also das ist nichts Tolles, ja, aber da kam nun gar nichts Tolles. Und das war... Ich hatte in Vorbereitung zu der Veranstaltung, wo wir jetzt heute sitzen, hat gesagt, wir haben eben keine Eliten. Und ich hatte das anders gemeint. Ich hatte das konfuzianisch gemeint. Also das heißt, in China, im alten China bereits, also in einer locker mal 3000 Jahre meritokratischen Gesellschaft, wo man nur durch große Bildung als Mandarin eine wichtige Funktion ausüben konnte, gab es die Anforderung an jeden hohen Beamten, was übrigens zugänglich war, aber nicht durch Adel limitiert, anders als in Europa, sich selber zu vervollkommnen als Person. Also eine ständige Arbeit an sich selber als Person, um eine ehrenwerte Person zu werden. Und das gibt es bei unseren Eliten nicht. Das gibt es im Westen überhaupt nicht. Das meinte ich mit Eliten. Also gab es eine Antwort, bitte nicht mit Eliten. Also das ist jemals bei uns ein Problem. Aber wir haben nicht diese Rückkopplung an ein platonisches Ideal von Gebildetheit in diesen Personen, dass sie historische Kenntnisse haben müssen. Also es fehlt an diesem Kontext, an dem Einordnen können, mit was man es eigentlich zu tun hat, ist keine Anforderung. Und das ist beispielsweise heute in China und auch in Russland ganz anders. Wenn man sich das politische Personal in Russland und China anguckt, dann sind die auf einem ganz anderen intellektuellen Niveau als unsere Leute.
Interessant ist, im russischen Rostov na Donu wurde ich auf dem armenischen Markt von einer Marktfrau angesprochen. Sie sagte, sie kommen doch aus Deutschland. Denken die Menschen in Deutschland wirklich so, wie Außenministerin Annalena Baerbock daherredet? Kann man sagen, dass es in Russland nicht möglich wäre, dass solche Personen an die Spitze kommen, dass es in China nicht möglich wäre? Wir sprechen ja von diesen Ländern als autokratische Systeme.
Ja, also wir haben ein Wahrnehmungsproblem und ein Ego, ein westliches Ego-Problem, definitiv. Ich habe selber sowas erlebt. Ich war 2017, war ich ja auf so einer Druschbar-Friedensfahrt und wir waren in Dagestan, also 2 Tage Flachland, ja, so Steppe und sehr heiß. Also so, dass die Klimaanlage im Auto das eigentlich nicht mehr richtig schafft. Und waren an einer kleinen Raststätte von einer älteren Dame betrieben. Das sind die besten Raststätten in Russland. Die verschwinden leider zugunsten von solchen Plastik-McDonalds-artigen Einrichtungen. Aber das war noch klasse. Dann waren wir da und das war eine Kolchose. Da stand also richtig Kolchose dran. Und da war ein Kuhhirte, ein Cowboy, ein russischer Cowboy. Sonnenverbrannt, fehlten ein paar Zähne. Und der saß da und dann kriegt er mit, wir reden Deutsch. Und dann sagte er zu mir, ich soll mal herkommen, ich rede zu viel. Ja, hat gemeint, sind Sie wahrscheinlich so ein ganz Schlauer, ja, und ich so ein, weiß nicht, kennen Sie sich ein bisschen mit Geschichte aus? Ich habe da eine Frage. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ganz gut. Ich gesagt, kennen Sie sich mit dem Kalten Krieg aus? Und ich gesagt, Bingo, damit kenne ich mich wirklich gut aus. Also was ist Ihre Frage? Und dann guckte mich dieser Kuhhirt an und sagte, warum glauben ausgerechnet die Deutschen, dass die Amerikaner mit ihnen als einzigen auf der Welt nur Gutes vorhaben? Das ist der gleiche Effekt wie mit deiner armenischen Marktfrau. Ich stand da und habe gesagt, das ist, glaube ich, die klügste Frage, die ich in den letzten 20 Jahren gehört habe. Und das geht zusammen mit Churchills falschem Schwein geschlachtet. Ne?
Aber warum lassen sich Menschen in Deutschland von einer Elite täuschen, die erkennbar kein Weltniveau hat?
Nein, kann ich nicht beantworten. Das sind alles Fragen, die ich mir selber stelle, an denen ich verzweifle, weil man möchte ja gerne sozusagen, wir kommen aus einer Kulturnation und ich erlebe das auch in Russland immer. Die Russen lieben die deutsche Kultur und ich muss sagen, wenn ich mit ihnen rede, dann wir haben diese Kultur, die ihr liebt, die ist vorbei, die gibt es gar nicht mehr. Wir haben jetzt eine sozusagen abgeflachte Version von allem. Es ist nichts, eine Substanz mehr übrig. Vielleicht könnt ihr uns helfen zu erkennen, was uns wirklich ausmacht. Aber wir selber können es nicht mehr. Also das ist was man auch wissen sollte, das habe ich eben mehrfach, du hast es erlebt, ich habe das mehrmals erlebt im Gespräch, die Allgemeinbildung der Russen, insbesondere der Leute, die in der Sowjetunion noch groß geworden sind, ist auf einem Niveau, von dem wir nur träumen können. Das ist ein, und zwar auch in Naturwissenschaften.
Nun hat ja Annalena Baerbock gesagt, dass sie an der London School of Economics studiert habe.
Genau.
Stimmt das überhaupt?
Das habe ich nicht nachgeprüft. Ich gehe davon aus, dass sie da gewesen ist. Und das meinte ich ja mit diesem englischen, mit der Diffusion, also dem Diffusion von Vorstellungen. Das glaube ich nicht, dass da intellektuell scharf gearbeitet wurde dran, sondern man hat da studiert und dann kriegt man sozusagen so eine englische Grundausbildung mit. Und die ist eine, die nicht geprägt ist davon, dass man eine kritische Haltung einübt, sondern dass man Teil einer Elite sein kann, die davon träumt, von diesen imperialen Zeiten, was ich mit imperialen Phantomschmerzen bezeichnet habe.
Ich habe ja nie einen Examensbrief oder etwas Ähnliches gesehen, einen Abschluss.
Kann ich nicht, weiß ich nicht. Also das weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass das sozusagen immer eine Frage war, was da jetzt eigentlich war. Aber
Vielleicht spielen transatlantische Organisationen oder Netzwerke eine viel größere Rolle als ein Studienabschluss.
Das wäre die Vermutung, die ich auf jeden Fall hätte in dem Zusammenhang. Das sagte ich ja, dass es immer diese Einbindung ist. Und wenn man das sieht, eine Person wie Annalena Baerbock, warum so jemand Außenminister werden kann, dann muss man andere Gründe finden. Es ist auch, ich bin nicht der Meinung, dass jeder einen Uni-Abschluss haben muss. Also wir hatten ja auch Politiker, die nicht, also heute hat man dann Abitur und hat wahrscheinlich auch Uni, ja, aber das ist nicht notwendig. Also man kann von woanders kommen, wenn man eine sozusagen auch bodenständige Klugheit hat, wäre ich der Letzte, der sagt, muss alles mit akademischem Wein sein, aber nichts davon träfe auf Annalena Baerbock zu.
In welchem Verhältnis stehen bei ihr deiner Meinung nach politische Reife und Vernunft zu Geltungsdrang?
Das ist eine rhetorische Frage.
Nein, ich zeige ehrliches Interesse.
Also ich fand das desaströs, ja. Ich habe erfahren dann, dass zum Beispiel die Annalena Baerbock dafür gesagt hat, dass das Bismarckzimmer im Außenministerium die Statue von, also
Büste, das Bild
von
wurde abgehängt.
Bild abgehängt und so weiter. Und das war einfach, weil Bismarck als ein sehr kluger Realpolitiker immer für gute Beziehungen zu Russland gestanden hat. Und übrigens, Bismarck ist ein Name, der, ich war ja mit dem Alexander von Bismarck, habe ich einmal getroffen in Moskau, und der Name zieht in Russland. Mhm. Bismarck ist ein Name, der zieht, ja. Und er ist ja auch entsprechend unterwegs. Und das sind alles Gehorsamsübungen beim Kampieren unter der Atlantikbrücke. Mehr ist das nicht.
Dann ist das nicht auch Teil der feministischen Außenpolitik, dass man das Bild eines Mannes abhängt?
Ja, also da kann ich auch nur ironisch werden, ja. Also das ist dann, es ist eigentlich auch ein Bärendienst dieser Idee einer feministischen Außenpolitik, für die es ja in vielen Gebieten der Welt einen guten Grund gäbe, dass man die Rolle der Frauen betrachtet. Aber das ist wenn das von Annalena Baerbock kommt, dann ist die Wertigkeit dieser intellektuellen Ausrichtung nicht mehr sehr hoch. Und das hat sie ja auch mehrfach bewiesen. Und auch andere haben uns das gezeigt, wenn sie irgendwo waren. Sie stand da allein auf der Treppe und keiner wollte sie abholen. Und in China. Also das hat alles nicht funktioniert. Und dass wir so ein außenministerielles Desaster akzeptiert haben und uns damit auch international einen Ruf ruiniert haben, das ist unsere eigene Dummheit. Die Konsequenzen tragen wir aber auch nicht nur die Leute, sondern der gesamte deutsche Staat.
Nun will ich nicht einseitig werden und einmal einen anderen Exponenten unserer Elite herausgreifen, den früheren Wirtschaftsminister Robert Habeck. Es fällt ja auf, dass er mit Eiseskälte eine Politik durchgesetzt hat, die den Bürgern schwere Nachteile gebracht hat, aber auf der anderen Seite auf persönliche Angriffe und Bemerkungen, einfache Bemerkungen, die am Stammtisch fallen könnten, mit äußerster Härte reagiert. Wie würdest du eine solche Persönlichkeit, um nicht zu sagen eine Persönlichkeitsstörung, charakterisieren?
Ja, also das es war erbärmlich und es war peinlich. Also ich habe das bei Gesprächen jetzt mit angelsächsischen Kollegen, also bis Australien, die mich danach gefragt haben, weil das bekannt wurde, dass in Deutschland, ich glaube, es gehen um insgesamt 200.000 Euro, die damit verdient haben. Es ist ja auch ein finanzielles Modell gewesen mit diesen Abmahnungen. Das war ja eine Firma, die entstanden ist, um das sozusagen als Geschäftsmodell zu betreiben. Das war Strack-Zimmermann, Annalena Baerbock, Robert Habeck, und es sollte sich für jemanden im Rahmen dieses, was ich konfuzianisch beschrieben habe, dass man eine ehrenwerte Person versucht zu sein, sollte sich das automatisch verbieten. Aber das ist alles eigentlich nicht diskussionswürdig, nicht satisfaktionsfähig.
Nun hat ja Helmut Schmidt mal gesagt, also wer empfindlich ist, darf nicht in die Politik gehen.
Das wäre
ein Das ist Überfluss. Ja heute völlig anders. Was hat sich denn da verändert? Gehen andere Typen in die Politik? Wir hatten damals Kanzler, die wussten, was Krieg heißt. Ja. Gehen heute narzisstisch gestörte Persönlichkeiten in die Politik?
Ich hatte mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, weil mich dieses Thema auch tatsächlich beschäftigt. Und das war die Ansicht, die ich gehört habe. Eine von denen, die ich treffen fand, sagte, es ist eine Generation, die mit Twitter groß geworden ist, eine Politikergeneration, die so ein Marketingverhältnis zur Politik haben. In erster Linie ein Marketingverhältnis. Die Leute, die früher in der Politik waren, sind anders selektiert worden. Und das ist eigentlich das, was uns interessieren sollte, welche Funktionselite im Rahmen dieses politischen Evolution, also evolutionär übrig bleibt.
Was hat sich verändert?
Was wir haben, ist ja quasi die Thermometermessung von dem, dass sich da etwas verändert hat, dass solche Figuren wie Annalena Baerbock Außenminister werden können. Also da läuft was schief. Wenn ich Schwimmweltmeisterschaft und ich habe einen Evolutionsprozess, dass nach 10 Jahren Training die Leute, die ich ausgebildet habe zum Schwimmen, 120 Kilo wiegen, übergewichtig sind und keine 30 Meter hinkriegen und die Kraulbewegung nicht können, wird man sagen, wir müssen da mal gucken, was im Training falsch läuft, welche Trainer wir haben und wie unsere Ausbildungsstätten sind. Aber wir wählen weiter. Wir wählen aus diesem Personal, wählen wir die Leute aus, die uns Richtung Abgrund führen jetzt. Das ist ja unglaublich, ne?
Nun schreibt Sigmund Freud Anfang des 20. Jahrhunderts über das Narzissmusproblem, über die narzisstische Persönlichkeit. Und er charakterisiert sie mit zwei Hinweisen. Einmal Größenwahn und zum zweiten Realitätsverlust. Nimmst du das wahr? In der heutigen Politikergeneration haben wir vor allem narzisstisch gestörte Persönlichkeiten in der Politik?
Ja, würde ich dich jetzt mal fragen, ist das nicht schlagend, der Eindruck, dass da in diese Richtung etwas läuft?
Deshalb frage ich danach. Es kann ja sein, dass ich mich irre in meiner Beurteilung.
Das ist identisch. Also das ist eigentlich psychologisch relevant. Es ist nicht mehr politisch relevant. Also das ist unser Problem, das wir wirklich haben, dass man sich da fragen muss, wer geht freiwillig in die Politik? Wer überlebt in der Politik? Das ist ja das Nächste. Wer ist dann sozusagen in dieser Strömungssituation, die da entsteht? Wer wird wie rundgelutscht und kommt dann wie raus? Und das, was dabei rauskommt, ist nicht sehr eindrucksvoll. Es ist eigentlich ein Nachweis, dass dieses politische System dysfunktional ist.
Würdest du sagen, dass Personen wie Robert Habeck oder Annalena Baerbock eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur haben?
Ich bin jetzt kein Psychologe und bin da ein bisschen vorsichtig mit, aber für mich riecht das eher danach, ja.
Und was sagt das aus, wenn solche Persönlichkeiten nach oben kommen, über die Struktur von Politik, über die Rekrutierungsmöglichkeiten in der Politik?
Was ich eben gesagt habe, dass da etwas so dysfunktional ist, dass wir uns damit beschäftigen müssen, weil die Konsequenzen, nochmal, es ist ja nicht, dass die Politiker, so ist das ja definiert in der Verantwortungsethik, die Konsequenzen ihrer Handlung zu tragen haben, sondern die tragen wir. Also wenn da Leute sind, die mit dem Dritten Weltkrieg spielen gehen, ja, sind die Konsequenzen nicht auf die Regierungsbank in Berlin. Nicht die wird nuklear verglühen, sondern wir alle. Ja? Also das ist etwas, wo man sich dringend drum kümmern muss. Wir sind eigentlich, ist das ein Weckruf, ein Weckruf, dass das, was wir haben, nicht mehr zugelassen werden kann, wenn man nicht einen Todeswunsch hat.
Der Todeswunsch ist hochinteressant. Kann man sagen, dass die heutige deutsche europäische Elite, Teile der Elite, eine Art Nero-Syndrom haben? Sie setzen die Welt in Brand, um sich an den Flammen möglicherweise auch erotisch zu erwärmen.
Ich weiß nicht, ob das zutrifft. Es ist eine Leichtfertigkeit, die da drin ist, und ich glaube, dass ein Gewöhnungseffekt eingesetzt hat, den Scott Ritter hier sehr gut beschrieben hat, dass die Leute ja nicht wissen, mit was sie da hantieren, sondern es ist so, dass wenn man in den 50er Jahren guckt, dann gab es eine Zeit, wo eine ganze Reihe von Theologen, also Thielecke zum Beispiel, die besten Texte zu Nuklearwaffen, die ich kenne, sind von Theologen, gar nicht von Philosophen. Dann gibt es Jaspers, das ist nicht so eindrucksvoll, Günther Anders sehr eindrucksvoll, es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, und die Meinung ist klar. Hier ist klar, dass man sagt, wir haben das ist eine Situation, vor der wir stehen, die existenziell gefährlich ist, und wir haben ein Zeitfenster, in dem wir uns mit diesem Thema der nuklearen Bedrohung, die in ihrer Struktur die normalen menschlichen Entscheidungsabläufe überfordert. Das ist eine konstante Überforderung. Wir müssen das geregelt kriegen, damit wir überleben können. Haben wir nun ein Zeitfenster? Und das ist ausgeleiert und stattdessen haben wir Leute, so wie beschrieben in der Biden-Administration, die sagen, wir können Nuklearkrieg überleben. Man muss sich klar machen, was das bedeutet. Nuklearkrieg ist das, was da übrig bleibt, was aus den Bunkern kriecht, wird ein absolut totalitärer Staat sein, weil es keine Lebensmittel, es muss alles sozusagen rationiert so organisiert werden. Also es ist eine wirklich... Khrushchev hat ja gesagt, die Überlebenden werden die Toten beneiden.
Da möchte ich nachfragen, leidet die heutige europäische Elite an einer Art Nekrophilie, an einer Todessehnsucht, die möglicherweise erotisch aufgeladen ist?
Also sie haben auf jeden Fall, es gibt, sagen wir, mein Eindruck ist, dass man gelernt hat, dass die verrücktesten, schärfsten Hunde haben den größten Erfolg. Also jemand, der russisch daran geht oder chinesisch rangeht und sagt, wir müssen das sozusagen im mittleren Bereich behandeln. Also man kann doch sagen aristotelisch, ja, also so im Mittelweg. Wir müssen es vernünftig, ruhig, Ball flach halten. Nicht so. Das sind Leute, die in den USA keinen Erfolg haben. Da sind es Leute, die schärfsten Hunde, die Leute, die die größten Hasardeure sind und gewinnen. Das sind die Leute, die Erfolg gehabt haben. Wir haben ja jetzt im Gegensatz dazu haben wir jetzt so eine merkwürdige Sache, dass Ronald Reagan, über den ich ja mehrere Dokus gemacht habe, der da ein scharfer, kalter Krieger war, der hat dann übrigens The Day After gesehen im Fernsehen, diese ABC-Film, von dem unbedingt verhindert werden sollte vom Deep State in den USA, aber gelaufen ist, das war noch möglich, also über die Folgen eines Nuklearkrieges. Es gibt noch einen besseren, das ist Threats von der BBC. Da geht es um die nukleare Vernichtung von Salisbury. Der ist noch eindrucksvoller, weil er noch mehr das Menschliche trifft. Und das hat dazu geführt, dass Reagan hat mit Gorbatschow, die waren beide der Ansicht, Nuklearwaffen müssen abgeschafft werden.
Also Reagan war emotional noch erreichbar.
Ja. Das ist das sozusagen bei all dem, was ich beschreibe, dass dieser kalte Krieger, der mit alle CIA-Operationen davor geht, das ist sozusagen die Vielgestaltigkeit von der Person, ist doch, dass man davor zurückschreckte. Man hatte auch in diesen Regierungen waren Leute, die zum Teil aus dem Zweiten Weltkrieg das noch kannten, die nicht so leichtfertig mit herumfliegenden Körperorganen umgehen würden, wie Leute, die das nur aus Hollywood-Filmen kennen. Ja, das habe ich mehrmals gehört bei Interviews, dass sie sagten, die Leute, die Atomtests mitgemacht haben, das lässt niemand ohne Traumatisierung zurück. In dem Moment, wo der Atomenergie hochgeht, also wo der Blitz ist, diese Lichtwelle, hat man, die haben ja so schwarze Masken auf, und das hat mir einer gesagt, man sieht dann seine gesamte Umgebung als Skelett. Die stehen um einen als Skelette rum. Das vergisst man nicht, wenn man sowas gesehen hat. Das fehlt. Und wir haben stattdessen Leute, es sind ja ganz viele Frauen, auch Verteidigungsminister in der Europäischen Union, die so mit so einer eben so eine These wie feministische Außenpolitik und starke Frau, und die hat, also es ist ein Riesenunterschied. Ich will das so argumentieren, wenn man mit Harald Kujat redet, der jetzt einfach der höchste deutsche Militär ist, dann ist der vernünftig, wie er redet, weil er weiß, wovon er redet. Wenn man mit Kallas, mit Baerbock und diesen ganzen, auch die ganzen skandinavischen Verteidigungsministerinnen, wenn man dazu hört, denkt man, du liebe Güte, was ist denn mit denen los?
Wenn ich mir das vor Augen führe, Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, Annalena Baerbock, gibt es in der heutigen politischen Elite so etwas wie eine toxische Weiblichkeit? Das ist sozusagen,
guter Begriff.
Gibt es so etwas Hierodulen des Krieges?
Ja.
Das sind die Tempelhuren des
sehr,
Krieges.
Sehr, sehr guter Begriff mit toxischer Weiblichkeit. Das sollten wir mal in den Griff nehmen, weil wir ja immer nur gewohnt sind, von toxischer Männlichkeit zu reden. Da läuft etwas schief, tatsächlich. Da gehört auch Florence Gaub mit ihren merkwürdigen Sätzen. Also mit ihren Sätzen.
Eine NATO-Propagandistin, Florence Gaub?
Ja, die dann sagt, die Russen sehen, also sozusagen salopp gesagt, sehen aus wie Menschen, sind aber irgendwie anders als wir. Das ist ja so. Ich dachte, was ist denn das für ein Satz? Stell dir mal vor, sowas zum Beispiel über Israelis zu sagen. Das kann man immer so transformieren, ja. Also die Ultravorsichtigkeit, was man sagt, sowas kann man aber über Russen sagen im deutschen Fernsehen und wird weiter eingelarvt.
Warum gerade Frauen, die ja als besonders sensibel, einfühlsam, emotional anrührbar gelten, warum sind heute gerade Frauen die schlimmsten Kriegstreiber im Westen?
Aus dieser, ich glaube, aus der evolutionären Situation, wie man in der Politik hochkommt. Ich würde das nicht behaupten, dass das grundsätzlich eine weibliche Eigenschaft ist. Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Frauen, die da übrig bleiben in der Politik, sind schon eine härtere Nummer, ja, und auch eine nicht das, was jetzt eine weibliche Perspektive ausmachen würde, darf man wahrscheinlich schon alles nicht mehr sagen, ist man sozusagen weißer alter Mann oder sowas, ist aber für mich so, dass ich das immer so erlebt habe, dass Frauen haben eine andere Sicht darauf und ich hatte immer das Gefühl, diese weibliche Sicht müsste mit mehr Entscheidungsmacht ausgestattet werden, damit sie korrigieren kann.
Die narzisstische Persönlichkeit, von der über die wir gesprochen haben, ist ja im Kern eine gefühlskalte Persönlichkeit, die sich nicht anrühren lässt, was ich beispielsweise als Kriegsreporter erlebt habe, dass die Leichen in den Straßen liegen, die sich von sowas gar nicht anrühren lassen. Hat das mehr mit Narzissmus zu tun oder mehr mit Digitalisierung? Man hält den Krieg für ein Computerspiel.
Diese Nicht-Realität, also überhaupt dieser Verlust von Realität durch das Digitale, ist, glaube ich, ein wirklich interessantes Thema, mit dem wir nicht so richtig umgegangen sind bisher. Das ist auch das, wenn ich sagte, Twitter-Generation, also diese Nebenrealität, die dann schaltet. Counter-Strike ist, glaube ich, das populärste Spiel, Computerspiel überhaupt. Also da sieht man, da läuft etwas schief, ja.
Sind wir in der Zeit postfaktischer Machtillusion angekommen?
Also es ist überhaupt, also ich fand das Buch von Emmanuel Todd in diesem Zusammenhang mit dem Verweis auf den westlichen Nihilismus. Also da ist es ist etwas Postdemokratisches, es ist etwas Totalitäres eingezogen in diesem Apparat, was sich auch in den Zensurmaßnahmen, es hat so eine Mutation. Also es hat so einen Godzilla-Faktor, ja, was aus dem Westen geworden ist. Da kommt durch radioaktive Strahlung so ein Monster aus dem Meer rausgekrochen. Das hat sich vorher ausgegeben als schöner Bison und kommt jetzt als so eine Art Godzilla-Figur eben raus und ist furchtbar.
Der italienische Philosoph, marxistische Philosoph Antonio Gramsci, ihm wird das Zitat zugeschrieben, wenn das Alte geht, aber das Neue noch nicht da ist. Das ist die Zeit der Monster. Das Zitat stimmt nicht, aber eigentlich ist es gut erfunden, oder?
Ja, sehr gut.
Wir haben eine deutsche Botschafterin in Kiew gehabt. Sie lässt sich fotografieren. Sie fotografiert sich selbst und sendet das auf Twitter mit einem Plüschpanzer und schreibt darunter: Mein liebstes Spielzeug.
Ich hab's gesehen.
Wie ist es einzuschicken?
Ich hab's gesehen. Ich habe das Foto gesehen. Ich hab's rumgeschickt. Das ist alles. Das ist so, dass man sich fremd schämt, dass es peinlich ist und das ist auch deswegen ist einer der Gründe, warum ich die Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland überhaupt verlassen habe, weil ich eigentlich muss sagen auch keine Hoffnung habe, dass das besser wird.
Erleben wir eine Infantilisierung der Politik?
Ja, aber das ist ja noch schlimmer. Also ich habe das gesehen, das ist ein Tigerpanzer gewesen von den Formen. Also ich erkenne den wieder. Und eben mit so einem Raubfell aus Nylon, ja, und damit zeigt die sich. Und ich habe diese anderen Bilder, wo, was mich auch wirklich, wirklich, wirklich schockiert hat, das war die Marie-Louise Beck, die mit der Lebensgefährtin von dem Chef von den Azov-Verbänden fotografiert wurde. Die war mit einer schicken Schiebermütze und machte so Victory-Zeichen und die Marie-Louise Beck sagte, ihr Mann ist Lehrer und er kämpft gegen Putin. Das sind oft die Besten, die ihr Leben einsetzen, um die Freiheit zu schützen. Also irgendein Rhabarbersatz. Und diese Frau, gibt es ein Foto von ihr mit einem Maschinengewehr, nicht mit einer Kalaschnikow, mit einem Maschinengewehr und einer Hakenkreuz-Kriegsfahne im Hintergrund. Sie mit einem Reichsadler-Hakenkreuz-T-Shirt, wie sie den Hitlergruß ausführt und so weiter. Und da habe ich gedacht, es reicht. Ich brauche nicht mehr.
Kumpanei europäischer, deutscher Eliten mit ukrainischen Faschisten. Du hast es gerade erwähnt.
Ja.
Blutrausch und Kriegstreiberei, Rassismus und Russophobie, das sind heute Kennzeichen der politischen Elite. Erleben wir einen Rückfall in die Barbarei?
Ich wüsste nicht, wie ich das anders bezeichnen soll. Das ist ja wieder umgekehrt, wenn das andere Gruppen wären. Wenn wir jetzt, wir machen eine Diskussion bei Manöver. Ja, wir sitzen zusammen und man kann drei von uns mit solchen Fotos zeigen. Mit einer Reichskriegsfahne, mit Hitlergruß, mit einem Plüschpanzer drauf. Also dann würde das genutzt werden, um dafür zu sorgen, dass man sagt, mit diesen Leuten können sie nicht mal mehr im selben S-Bahn-Waggon fahren. Ja. Und das ist, es gibt überhaupt keine Standards mehr, die allgemein gelten. Und auch das ist ein Punkt, dass wenn ich denke ja nur an Klaus Kleber, ja. Also Klaus Kleber, der dann gesagt hat, wir haben das überprüft und es wird behauptet, da gibt es Verbindungen mit Leuten, die rechtsradikal sind, die gibt es aber nicht. Ich habe solche Texte übersetzt, ich habe mir die aus dem Internet geladen und habe die durch DeepL und so weiter durchgejagt und habe gedacht, das, was ist denn hier los? Ja, ist wie gesagt wirklich Nazi-Gedankengut, biologistische Vorstellung von einer überlegenen ukrainischen Rasse und sowas. Und wie geht das denn jetzt? Also ist das jetzt nicht mehr toxisch? Nein, das ist es nicht. Es wird gebrochen von einer politischen Einsetzbarkeit. Also es ist eine vollkommen utilitaristische Variante, die auch werteblind ist. Also ich will damit nichts mehr zu tun haben, um es nochmal zu sagen. Für mich ist das, sagt mir Bescheid, wenn ihr irgendwo eine Veranstaltung macht, damit ich weit weg sein kann.
Wie werden wir diese Elite wieder los?
Tja, das Mindeste wäre, darüber zu reden, das aufzuklären, das öffentlich zu machen und zu moralisch zu sanktionieren, zu sagen, mit solchen Leuten, für mich gilt es auch für die ganzen Zensurmaßnahmen. Also Leute, die da irgendwie mit zu tun haben und die nicht in dem Moment, wo sie eingreifen konnten, einen dicken Knüppel in die Speichen geschoben haben, sind für mich nicht mehr tragbar.
Muss diese Elite in Deutschland strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden?
Ja. Wäre eine der Minimumforderungen. Ja, wir haben es sind ja Leute, die wo man sagen muss, sie haben für einen Vorteil, also für einen privaten Vorteil, haben sie ihre Standards verlassen. Also wenn man das, also sozusagen, es ist immer so ein Problem von Säuberung, aber das ist so massiv, was wir da haben, dass es auf der einen Seite die Exilbewegung gibt, sage ich mal, dass Leute das Land verlassen, auf der anderen Seite sind diese Leute da und dann, wenn man wieder geordnete Verhältnisse haben will, dann muss man halt sagen, na gut, wenn Sie Robert Habeck heißen, der Annalena Baerbock wäre schlimmer, ja, mit ihren Aussagen, wenn Sie Annalena Baerbock heißen und haben das gemacht, dann, wenn Sie sich jetzt als Gärtnerin bewerben, ist okay. Ja, und Schaffner geht auch, aber nicht mehr, wird es irgendwie also mit Menschen.
Bewährung in der Produktion.
Bewährung in der Produktion wäre sozusagen, ich kenne das noch von Stasi in die Produktion. Genau das wäre mein Vorschlag. Ja.
Wie lässt sich denn eine russophobe Elite im Blutrausch stoppen, bevor sie uns alle in den Untergang führt?
Indem wir nicht mitmachen. Ja. Die Minimumanforderung an uns selber ist laut und klar zu sagen, nicht mit uns. Und zwar an allen Möglichkeiten, die es gibt. Also wir müssen entschlossener und mutiger und im Wissen, was es bedeutet. Also das heißt, es wird ja auch Zustimmung abgefordert mittlerweile. Man kann ja gar nicht mehr ruhig sein. Still sein reicht ja nicht mehr. Es wird, und an dieser Stelle, wir sind angekommen, also einfach Bonhoeffer und so weiter, die Leute, die jetzt im inneren Widerstand oder dann, die sich entsprechend geäußert haben im Dritten Reich, das kann man wieder rausholen. Man kann auch Klemperer. Also die wie das sozusagen so stückweise läuft. Wenn man das sieht, wenn man nicht vollkommen bescheuert ist, erkennt man die Ähnlichkeiten. Ich sage nicht, dass es identisch ist, aber es gibt diese Ähnlichkeiten in den Abläufen. Und das geht nur, indem man, das ist eine Art von auf der einen Seite Halbschlaf, es ist ein Betäubungszustand und dagegen hilft nur klare Ansage, klares Bewusstsein, Wachheit und Entschlossenheit.
Also Elite in die Produktion. Ganz herzlichen Dank, Dirk Puhlmann. Bei Gegen den Strom präsentiere ich Positionen und Perspektiven, die Sie nicht in den Propagandamedien hören. Abonnieren Sie meinen Kanal, teilen Sie unseren Inhalt.